wie Jesus da auf einem Stuhl oder einer Bank sitzt und die Jünger zu seinen Füßen und auch Maria, die Schwester von Martha. Sie hören zu, vielleicht würden wir eher ein Pult sehen und Schulbänke mit Schülern, die aber nicht nur auf das nächste Klingeln warten, sondern wirklich interessiert sind und weil sie einfach wissen, dass die Worte von Jesus ihr Leben verändert. Wir wissen nicht, ob Maria Jesus schon vorher gekannt hat oder ob er sie jetzt durch seine Worte, seine Ausstrahlung irgendwie berührt hat. Auf jeden Fall ging es nicht um Wunder, das lesen wir nicht, sondern es waren seine Worte, seine Weisheit, einfach weil man gemerkt hat, dass er über Gott und die Welt Bescheid weiß. Übrigens, dass Maria sich zu seinen Füßen hinsetzen durfte, das war ziemlich rebellisch, denn die Rabbiner damals hatten keine Schülerinnen. Und Jesus hat sie trotzdem gelassen, nicht weggeschickt, weil bei ihm einfach alle willkommen waren. Aber ohne Martha wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Sie war die Hausherrin, die diese müde Reisegruppe bei sich aufgenommen hat. Was heißt aufnehmen? Also dazu gehört Verpflegung, auch eine Unterkunft, ja einfach Gastfreundschaft, Fürsorge. Sie musste ziemlich wohlhabend gewesen sein, wenn sie so viele Gäste aufnehmen konnte, verpflegen konnte. Und man könnte sich vielleicht auch vorstellen, dass sie Jesus wirklich vorher schon gekannt hat oder zumindest, dass er nicht unbekannt war vom Hörensagen, wenn sie einfach 13 fremde Männer bei sich aufnimmt. Auf jeden Fall war sie ganz schön am Rotieren. Das griechische Wort, das hier steht für unentwegt beschäftigt sein, bedeutet eigentlich hier und da hingezogen sein. Man könnte auch übersetzen mit, sie war abgelenkt, aber nicht abgelenkt durch Fernsehen, Handy, Social Media oder so etwas, sondern abgelenkt durch Diakonie. Denn das ist das Wort, das für Bewirtung hier steht, Diakonia. Oder in anderen Übersetzungen auch Dienstleistungen. Sie war also wirklich am Dienen. Ich weiß nicht, wie das bei euch in der Gemeinde ist, aber bei uns in Hallau ist auch das ein großes Thema. Wir sind immer am Leute suchen fürs Putzteam, fürs Bistro-Team, für die Moderation. Es hat gefühlt immer zu wenig Leute da. Und dann gibt es diejenigen, die extrem viel machen, schon seit Jahren. Und man traut sich fast nicht mehr, die anzufragen, weil man weiß, dass die sicher Ja sagen und man will ihnen das nicht auch noch auferlegen. Ganz klar ist, es braucht Diakonie, es braucht Mitarbeit in der Gemeinde, sonst kann die nicht funktionieren. Und genauso hätte es auch ohne Marthas Dienst nicht funktionieren können. Die Gäste hätten kein Essen gehabt, kein zu trinken, keinen sauberen Schlafplatz, sie hätten kein Wasser gehabt, um die staubigen Füße zu waschen. Also es wäre nicht gegangen, es brauchte ihre Dienste. Martha krampft sich jetzt da schweigend ab. Sie schaut vielleicht so alle Minuten immer wieder zu ihrer jüngeren Schwester hinüber, jedes Mal ein bisschen mehr genervt, dass sie nichts tut. Ich kenne das von zu Hause am Wochenende zum Beispiel, wenn alle frei haben, alle. Und ich bin am Haushalt machen, ich bin am Kochen. Ich weiß, manchmal habe ich Hilfe, aber oft ist es nicht der Fall. Und je nachdem, wie die Woche war, wie ich gerade gelaunt bin, werde ich dann auch immer genervter, immer wütender, fühle mich immer mehr als Opfer. Und da kann es dann wie bei Martha auch aus mir herausbrechen. Und Martha sagt vielleicht so ein bisschen etwas wie, hey Jesus, ist dir eigentlich aufgefallen, dass meine Schwester mich null unterstützt? Sag ihr gefälligst, dass sie mir helfen soll, denn das wäre doch Nächstenliebe. Vielleicht geht es dir auch so in der Gemeinde oder zu Hause, dass man das Gefühl hat, ja, ich habe 3 Ämtle in der Gemeinde, 3 Aufgaben und der macht gar nichts, das geht doch nicht. Und wenn du dann auch so frustriert bist wie Martha, dann gilt die Seelsorge von Jesus, denn genau das ist es, auch dir. Er sagt, Martha, du sorgst dich um so vieles. Du siehst überall noch Dinge, die erledigt werden müssen und das frustriert dich, das macht dich auch unruhig. dabei ist nur eines wirklich wichtig. Und das sind die Worte Gottes, die zur Beziehung und zur Rettung führen. Wir müssen das im richtigen Zusammenhang sehen. Jesus sagt nicht, dass Martha aufhören soll zu dienen oder aufhören soll, gastfreundlich zu sein. Er sagt nicht, dass er ihren Dienst nicht schätzt, dass er nichts wert ist. Er sagt eigentlich nur, wenn Diakonie dazu führt, dass wir das Wichtigste vergessen oder keine Zeit mehr dafür haben, nämlich die Beziehung zu Jesus zu pflegen, zu beten, Bibel zu lesen, dann haben wir irgendetwas falsch gemacht. Punkt Nummer 1, den wir also oft vergessen, bei aller Mitarbeit in der Gemeinde, bei allen ehrenamtlichen Tätigkeiten, so gut und christlich die auch sind, es gibt ein zu viel an Diakonie, nämlich dann, wenn ich sagen muss, ich habe leider keine Zeit für stille Zeit oder fürs Bibellesen oder ja, einfach mal eine Stunde beten, das liegt in meinem Alltag nicht drin, weil ich so viel anderes habe. Oder auch, wenn ich merke, ich werde sogar wütend, wenn andere weniger machen, vielleicht nur beten, anstatt im Bistro mitzuhelfen, dann stimmt auch etwas nicht. Dann habe ich etwas Wichtiges im Reich Gottes nicht verstanden. Ganz wichtig, es geht nicht darum, dass jemand sagt, ja, ich habe so viele andere Hobbys, ich habe keine Lust in der Gemeinde zu arbeiten, dass Jesus sagt, ja, das ist gut, weil er hat für anderes Zeit. Darum geht es nicht. Mitarbeit ist ein geistliches Prinzip und es ist wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste. Über Gott steht nichts, auch nicht die Diakonie. Und Maria macht ja auch nicht nichts, sondern sie pflegt jetzt gerade ganz intensiv die Beziehung zum Messias und hört auf Gottes Wort, was er ihr sagen möchte. Das ist alles andere als nichts. Ja, Mitarbeit in der Gemeinde ist wichtig und trotzdem gibt es ein zu viel, nämlich einerseits, wenn eben die Beziehung zu Gott zu kurz kommt und andererseits auch, wenn die Haltung dahinter nicht stimmt. Wenn ich zum Beispiel nur einen Dienst versehe, weil ich das Gefühl habe, ja, sonst macht es ja niemand, ich muss das halt machen. Oder auch, wenn ich das Gefühl habe, ich muss das machen, weil was würden die anderen denken, wenn ich nur ein Ämtli hätte? Das geht ja nicht. Das wäre dann die falsche Haltung dahinter. Wir verlassen Maria und Martha und gehen mit Jesus zusammen einen Schritt weiter. Kurz darauf hat Jesus einen Dämon ausgetrieben und die Pharisäer haben ihm vorgeworfen, dass er das mit der Kraft, Macht des Teufels gemacht hätte. Ich möchte die Antwort von Jesus nur kurz zusammenfassen und dann auf einen wichtigen Satz, den Jesus zu den Pharisäern gesagt hat, näher eingehen. Er erklärt zuerst ganz logisch, dass es völlig sinnlos wäre, wenn der Teufel seine eigenen Engel, also die Dämonen, ausgetrieben hätte. Und da es aus menschlicher Kraft nicht möglich ist, muss es logischerweise von Gott gekommen sein, diese Macht. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir vor einem entscheidenden Punkt in der Heilsgeschichte stehen, wie auch jetzt wieder. Wir haben gehört, am Anfang der Passionszeit. Jesus wird bald ans Kreuz gehen, er wird bald sterben, wieder auferstehen und damit die Macht des Teufels besiegen, ihn komplett zerstören. Und alle diese Dämonenaustreibungen, von denen wir im Neuen Testament lesen, sind ein kleiner Ausblick darauf, wie es sein wird. Nämlich, dass die Dämonen Gott, Jesus, gehorchen müssen und dass sie nichts gegen ihn zu sagen haben, weil er sie besiegt hat. Das heißt, im letzten Satz, den Jesus zu den Pharisäern sagt, da geht es um eine Entscheidung. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Es gibt also nur diese zwei Positionen, grün und blau. Also bei Gott, dem Vater, bei Jesus oder beim Teufel. Etwas Drittes oder etwas in der Mitte gibt es nicht. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann weißt du das. Das ist nicht mein zweiter Punkt. Das ist, glaube ich, allen klar. Es geht mir um den zweiten Teil. Wer nicht mit mir sammelt, also Menschen für Gott gewinnt, der zerstreut. der führt in die Irre, der führt von Gott weg. Und das ist ein Punkt, der mich ganz neu wieder getroffen hat und mich auch erschreckt hat, muss ich sagen, was das bedeutet. Wir wissen, was Mission, was Evangelisation ist, dass wir Jesus nicht verleugnen dürfen, wenn wir nach unserem Glauben gefragt werden. Aber war dir bewusst, dass wenn du mit einem Menschen sprichst und ihn nicht von Jesus erzählst, dass du dann Menschen zerstreust, also weg von Gott führst? Auch da gibt es kein Neutral, sondern jedes Wort hat Gewicht und auch jedes Wort, das du nicht sagst, hat Konsequenzen. Das ist mir ganz neu aufgegangen. Es geht mir jetzt nicht um Menschen, nur darum, dass wir einfach jeden Menschen, dem wir begegnen auf der Straße, dass wir den anquatschen und von Jesus erzählen. Es gibt Menschen, die machen das, sind mir dann eher unsympathisch und erinnern mich auch eher an Sekten. Also das meine ich nicht, sondern es geht wirklich um Menschen, die mir auch nahestehen, mit denen ich Kontakt habe, bei der Arbeit oder in der Familie sogar, Kollegen. Je näher ich mit Menschen bin, desto schlimmer wirkt diese Unterlassungssünde, wenn ich ihnen einfach nie von Jesus erzähle. Und das ist dann wirklich sogar ein aktives Zerstreuen, weil ich sage ihnen ja, indem ich nichts sage, dass ihr Leben so wie es ist in Ordnung ist. Ich bestätige sie noch darin, dass das so gut ist und führe sie damit weiter weg von Jesus. Anderen von Jesus zu erzählen, ist also nicht nur ein schönes Supplement, wenn es sich mal ergibt, ist das ja umso besser, sondern es ist wirklich etwas Lebenswichtiges. Wenn wir es nicht tun, führen wir sie nicht einfach nicht zu Gott, sondern wir führen sie weg von ihm. Und mein dritter Punkt, der hängt sehr stark mit der Frage zusammen, wie wir denn andere Menschen zu Gott führen können. Ich persönlich bin zum Beispiel überhaupt kein Mensch, der gern oder gut auf andere Leute, auf fremde Leute einfach zugeht und ihnen von Gott erzählt oder überhaupt mit ihnen spricht. Ich habe kein Problem, vor Leuten zu sprechen, auch über Gott zu sprechen, aber Predigen ist ja nur ein sehr kleiner Teil, wie wir Menschen erreichen können. Jesus erklärt es den Jüngern folgendermaßen: Niemand zündet eine Öllampe an und versteckt sie dann oder stellt sie unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass jeder, der hineinkommt, das Licht sieht. Auch diesen Bibelvers kennen wahrscheinlich alle. Nicht wir sind das Licht, nicht wir leuchten aus uns heraus, nicht wir führen die Menschen zu Jesus, sondern Jesus ist das Licht in uns und er führt die Menschen zu Gott. Durch unser Mitwirken, durch unsere Worte, solange wir uns nicht verstecken und nichts tun. Da sind wir dann wieder beim Dienen, dass wir einen Schritt rausgehen und uns ihm zur Verfügung stellen. Soweit ist das, glaube ich, klar. Und dann geht Jesus weiter. Wenn du das Licht einlässt und keine Finsternis in dir ist, dann lebst du im Licht, so als würdest du von einer hellen Lampe angestrahlt. Das Licht lassen wir in unser Leben, sobald wir uns bekehren, sobald wir uns entscheiden, dass Jesus unser Herr ist, dass wir ihm nachfolgen wollen, sobald wir das Opfer am Kreuz für uns persönlich auch annehmen. Das Licht macht uns dann nicht einfach zu besseren Menschen, dass jetzt in uns alles gut und schön und perfekt wäre, das nicht. Aber weil der Heilige Geist, Gott selbst in uns wohnt, sieht Gott in uns nur noch diese Heiligkeit vom Heiligen Geist. Dann sieht er uns so an, dass wir genau gleich sind wie er und deshalb können wir Beziehung mit ihm haben, deshalb können wir seine Stimme hören. Auch das war noch nicht der dritte Punkt. Der kommt nämlich jetzt. Und wenn keine Finsternis in dir ist. Ja, Gott heiligt mich in dem Moment, wenn ich mich für ihn entscheide, wenn ich ihn als Herrn annehme. Und dann bin ich heilig und dann ist keine Finsternis in mir. Leider können wir diese Finsternis auch wieder in unser Leben lassen. Und das wird ganz oft einfach Ja, darüber redet man nicht so gerne. Und das ist mein dritter Punkt. Jüngerschaft bedeutet Heiligung. Und Heiligung bedeutet, keine Sünde in meinem Leben zuzulassen. Ich erlebe in letzter Zeit immer wieder Diskussionen zwischen Gesetz und Gnade. Von den einen Leuten, die sagen, das Gesetz Gottes, das ist Gottes Wille und Gottes Wille ist immer noch aktuell und wir sollen die Gesetze halten und wir als Gemeinde müssen auch dafür sorgen, dass diese Gesetze eingehalten werden. Und das stimmt. Aber ohne die Gnade kommen wir ganz schnell in eine gefährliche Gesetzlichkeit, eine Lieblosigkeit. Plötzlich ist es dann wieder so, dass wir selbst dafür sorgen müssen, gerettet zu sein oder zu genügen. Und es ist dann auch so, dass Menschen nicht mehr gerne in die Gemeinde kommen, weil sie vielleicht Angst haben, wenn sie nicht perfekt sind, dass sie Angst haben, verurteilt zu werden. Oder es entwickelt sich so, dass jeder den anderen ausspioniert und die Sünde vom anderen sieht und aufdecken möchte. Aber wir sind auch selbst dann frustriert, weil wir vielleicht auch Angst haben, nicht zu genügen, weil wir ja wissen, dass wir selbst auch nicht perfekt sind und das Gesetz nicht erfüllen können. Dann gibt es aber auch das Gegenteil, dass man sagt, ja, die Gnade, allein die Gnade, das reicht. Denn das Gesetz, das hat Jesus erfüllt, das ist Altes Testament, das brauchen wir nicht mehr. Jesus hat die Schuld, die Strafe bezahlt und jetzt sind wir frei, können machen, was wir wollen. Und ja, wir sind frei, das stimmt. Aber ohne das Gesetz wird die Gnade einfach leer und inhaltslos. Denn wenn ich kein Gesetz einhalten muss, dann kann ich ja auch nicht sündigen. Dann gibt es keine Sünde. Und wenn ich keine Sünde in meinem Leben habe, brauche ich auch keine Vergebung. Und wenn ich keine Vergebung brauche, ja, brauche ich dann Gott noch überhaupt? Das ist auch eine Frage. Ich habe die beiden Positionen sehr überspitzt dargestellt, das gebe ich zu. Aber ich denke, es ist wichtig zu merken, worauf ich hinaus will. Also Gesetz und Gnade darf man nicht gegeneinander ausspielen, denn schließlich kommt beides von Gott. Es ist Gottes Wille und Gottes Liebe, kann man nicht gegeneinander ausspielen. Diese Waage, die sollte immer ausgeglichen sein. Wir sind gerettet allein aus Gnade. Ich kann nichts dazu tun oder wegnehmen, indem ich das Gesetz halte oder nicht. Und gleichzeitig möchte ich das Gesetz Gottes Willen auch halten und ja, mich immer mehr dahin entwickeln und ähnlicher werden, wie Jesus war. Und Jesus hat das Gesetz ja perfekt gehalten. Und nein, ich werde das nicht schaffen. Und wenn ich es nicht schaffe, dann darf ich eben ans Kreuz gehen und um Vergebung bitten und ich werde die auch bekommen. Das ist aber nicht diese Finsternis, die gemeint ist. Denn wenn das die Finsternis wäre, diese schlimme Finsternis, die uns eben von Gott trennt, dann könnte das ja heißen, wenn ich jetzt sterbe, bevor ich gerade um Vergebung gebeten habe, dann würde ich nicht gerettet werden. Dann wären wir immer in diesem Stress, jederzeit wieder zu beichten oder beichten zu müssen. Das ist nicht die Finsternis. Und da geht es darum, dass wir Sünde bewusst zulassen. Dass ich weiß, ich tue etwas, über längere Zeit vielleicht, dass Gott nicht gefällt, aber mir gefällt es. Oder ich bin nicht bereit, es zu ändern, es loszulassen. Und da können wir Finsternis in unser Leben reinlassen. Das ist der dritte Punkt. Es ist nicht egal, wie ich mich als Christ verhalte. Wir sind frei und trotzdem sollten wir nicht einfach alles machen, was wir gerade wollen oder Lust haben. Im besten Fall ist ja unser Wille auch Gott unterstellt und wir wollen ihm nicht, ja, schaden können wir ihm sowieso nicht, aber nicht so leben, dass es ihm nicht gefällt. Die gute Nachricht, auch solche Sünden, die wir vielleicht schon länger in unserem Leben haben, dürfen wir ans Kreuz bringen und sie wird uns vergeben werden, egal wie lange wir schon damit leben. Aber noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch hier bei dieser Finsternis geht es nicht um die Frage, ob ich gerettet werde oder nicht. Wir haben gesagt, allein aus Gnade. Das heißt, sobald ich Jesus angenommen habe als meinen Herrn, dann bin ich gerettet, auch wenn ich diese Sünde noch in meinem Leben habe. Jesus spricht hier einfach vom Licht, das hell strahlt. Wenn ich solche Sünden noch dulde, dann kann das Licht nicht perfekt strahlen. Dann kann ich mein Potenzial vielleicht nicht entwickeln, das Gott in mich gelegt hat. Meine Gabe nicht entwickeln, nicht gut entwickeln oder nicht so entwickeln, wie ich es könnte ohne diese Sünde. Vielleicht höre ich Gottes Stimme nicht gleich deutlich, wie ich sie hören würde ohne diese Finsternis in meinem Leben. Vielleicht kann ich auch Gottes Reich nicht so gut anderen Menschen zeigen. Ich bin vielleicht nicht ein gutes Vorbild, vielleicht sogar ein schlechtes Vorbild und ich führe sie in die Irre, zerstreue Menschen dadurch. Vielleicht kann ich auch meine Prioritäten dann nicht so richtig setzen und ich krampfe mich ab in der Gemeinde oder sonst und ich habe keine Zeit mehr für das wirklich Wichtige. Ich sage es noch einmal, diese drei oft vernachlässigten Punkte, die auch ziemlich provokativ sind, das weiß ich. Einerseits, es gibt ein zu viel an Diakonie. Arbeiten im Reich Gottes sind wichtig und gut und es gehört dazu, aber nur, wenn es aus den richtigen Motiven heraus geschieht, nämlich aus Freude, dass wir am Reich Gottes mitarbeiten dürfen. Das ist eine große Ehre und nicht einfach eine Last. Auch nur, wenn ich nicht sagen muss, dass ich dann halt eben keine Zeit mehr habe für Jesus. Eine Zeit der Stille, eine Zeit vom Gebet, wenn ich nur 5 Minuten habe, weil dann schon die nächste Aufgabe ansteht, das kann es nicht sein. Oder eben auch die falsche Haltung dahinter. Ich muss krampfen als Christ, ich muss dienen. Oder was würden die anderen sagen, wenn ich jetzt das nicht machen würde? Dann der zweite Punkt. Menschen von Jesus zu erzählen, ist nicht einfach ein Supplement. Ich mache mich sogar strafbar durch unterlassene Hilfeleistung, so könnte man es sagen. Und ich führe Menschen von Gott weg, wenn ich ihnen verschweige, was Gott getan hat für uns. Und drittens, Gesetz und Gnade sollten nie gegeneinander ausgespielt werden, sondern eine Balance in der Waage halten. Wir wollen ja immer Jesus ähnlicher werden und das Gesetz eben deshalb auch einhalten und trotzdem die Gnade ganz hoch halten und dankbar sein, dass wir das Gesetz nicht halten müssen, um gerettet zu werden. Wir wollen keine Finsternis in unserem Leben zulassen, damit wir unser volles Potenzial, das Gott von uns möchte, das Gott in uns hineingelegt hat, uns geschenkt hat, dass wir das auch voll entfalten können. Ich bete noch zum Schluss. Herr Jesus Christus, vielen, vielen Dank für alles, was du für uns getan hast, dass du den Weg zum Vater freigemacht hast, indem du an unserer Stelle gestorben bist für all unsere Schuld, dass wir nicht mehr leisten müssen, sondern dürfen. Wir bitten dich auch um Klarheit, was für uns dran ist an Dienst und wo wir auch Nein sagen müssen oder dürfen. Wir bitten dich um die richtigen Worte und die richtigen Situationen, um Menschen von dir erzählen zu können. Oder noch besser, dass wir dich ihnen zeigen können durch unser Verhalten, durch Nächstenliebe, durch Vergebungsbereitschaft. Einfach indem wir uns anders verhalten, als die Menschen vielleicht erwarten würden. Und wir bitten dich, dass du uns immer wieder zeigst, wo wir nicht nach deinem Willen leben. Und schenke uns da die Bereitschaft und die Kraft, das zu ändern. Wir möchten uns von dir verändern lassen, damit du uns immer wieder besser gebrauchen kannst und wir auch unser volles Potenzial, das du uns geschenkt hast, dass wir das entfalten dürfen. Amen.